Sie hören Capriccioso on Air. Capriccioso, die Literaturreihe der Kulturwerkstatt Westend. Jetzt auch im Radio. Sendeverantwortung Windy Jakob.
Dann erstmal einen schönen guten Abend. Ich begrüße Sie zur zweiten Ausgabe der Sendung Capriccioso on Air. Und heute geht es um den Dichter Christian Morgenstern. Sie werden gleich hier eine Veranstaltung hören, die wir aufgezeichnet haben. Rezitator ist natürlich wie immer Stelio Eleftherakis. Der hat sich mit Christian Morgenstern beschäftigt, mit seinem Werk, auch mit seiner Biografie. Musikalisch begleitet wurde das von Claudia Giese und Thomas Krischan. Und die beiden sind hier bei mir im Radiostudio. Erstmal schönen guten Abend.
Hallo, guten Abend.
Hallo, guten Abend.
Ja, kurze Frage vorweg. Wir werden gleich mal in die Veranstaltung reinhören oder die werden wir gleich hören, die wir aufgezeichnet haben. Wie seid ihr jetzt so durch diese Krise gekommen als Musiker?
Ja.
Das ist nicht einfach so, aber...
Kein einfaches Thema, aber ich würde mal sagen, wir haben Glück gehabt bis jetzt. Aber ich glaube, viele haben Glück gehabt. Also erstmal war es natürlich nicht ganz einfach. Als dann so die ganzen Absagen eintrudelten und wir sozusagen Berufsverbot bekamen und einfach völlig aus der Bahn geworfen wurden. Aber wir haben eigentlich, also ich sage deswegen Glück gehabt, weil wir zusammen wohnen und natürlich auch zusammen Musik machen können und das dann auch getan haben. Und aus dieser besonderen Situation ist dann ein neues Projekt entstanden, Miss Hope Goes Fishing.
Mhm. Und das war eigentlich schon lange ein Traum von uns, mal eigene Songs zu machen, also eigene Kompositionen mit eigenen Texten zu verbinden. Und im normalen Leben hat man viele Projekte und oft fehlt die Zeit und plötzlich hatten wir ganz viel Zeit. Und von daher war das irgendwie aus der Krise heraus sozusagen was Neues zu schaffen, war auch oder ist auch wie so ein Schatz sozusagen. Also es hat uns auch getragen, würde ich mal sagen, die letzten Monate. So, wir hatten jetzt unser erstes Konzert auch über dieses Sommer Summarum Festival, was eine tolle Sache war für alle Musiker jetzt hier aus der Umgebung, endlich wieder vor Publikum spielen zu können. Und für uns auch wunderschön, mit unseren Liedern jetzt sozusagen rauszugehen. So. Von daher kann man sagen, es ist, sind wir da wirklich ganz gut durchgekommen. Es ist natürlich immer noch die Frage, wie geht's weiter, wie geht's in den Herbst, in den Winter hinein. So, was kommt da?
Mhm. Ja, das weiß wahrscheinlich noch keiner, ne? Das ist alles noch etwas unklar. Mhm. Aber was ihr auf jeden Fall gemacht habt, wir werden gleich in den Abend hineinhören. Wir haben ihn aufgezeichnet. Ihr habt jetzt Stelio Eleftherakis begleitet. Das macht ihr schon seit längerem. Was hat euch dazu gebracht, Literaturveranstaltungen musikalisch zu begleiten? Ja, ihr könnt beide antworten oder einer zur Zeit.
Also, wir haben es selbst auch schon, wir machen schon, ich glaube, seit 2010 haben wir selbst musikalische Lesungen konzipiert und durchgeführt. Also am Anfang nur für Kinder, Kinderbücher sozusagen, die es gibt, dass wir die vertont haben und aufgeführt haben. Mittlerweile gibt es auch von uns eine Erwachsenenlesung, sodass uns das eigentlich immer schon recht nah war so, und wir diese Kombination einfach auch sehr spannend finden, von Literatur, die musikalisch zu unterlegen, dass es irgendwie einfach noch dichter von den Bildern wird, die man da erzeugen kann.
Und ich finde es auf jeden Fall hochinteressant, weil ich eben keinen so tollen Deutschunterricht hatte, der mir das irgendwie nahegebracht hat, jetzt irgendwie dann über diese Lesung einfach nochmal Autoren, Dichter neu kennenzulernen, mit eigener Musik zu verbinden, ist eine tolle Arbeit.
Ja, dann ist ja die musikalische Mitwirkung in unserer Literaturreihe Capriccioso natürlich genau das Richtige für dich.
Genau.
Aber eine Frage noch, ist schon ein bisschen ungewohnt, jetzt auf der Bühne zu stehen und man hat nur zwei Aufnahmegeräte, einen Tontechniker und sonst nur den Rezitator. Das ist neu.
Das ist erstmal natürlich sehr seltsam und wir alle, also ich glaube, alle Musiker sind plötzlich auch konfrontiert mit anderen Methoden. Ja, also plötzlich sitzt man halt Aufnahmegeräten gegenüber und kein Publikum und Videokameras und Streaming-Geschichten und genau, es ist ein neuer Lernprozess.
Mhm. Also was trotzdem aber schön ist, finde ich, wenn man eben im Team arbeitet, also mit Thomas und Stelio zusammen, dass es einfach dann auch in der Aufnahme auch Spaß macht. So. Also.
Ja, genau. Und das werden wir jetzt alle gleich hören. Also Claudia Giese und Thomas Krishan, erstmal ganz vielen Dank und ja, dann alles Gute für die Zukunft.
Dankeschön. Dankeschön.
Und es beginnt ja gleich mit der Musik jetzt an diesem Abend. Ja, vielen Dank für euer Hiersein und vielleicht bis zum nächsten Mal.
Danke. Vielen Dank. Dankeschön.
Tschüss.
Das Gedicht Bim Bam Bum ist eines der Galgenlieder, die Christian Morgenstern berühmt machen. Glocken hängen bekanntlich an Stricken und auch die kirchlich anmutenden Einstiegsklänge sind nicht zufällig gewählt. Der Galgenstrick Morgenstern verschrieb sich in seinen letzten Lebensjahren zwar nicht der Kirche, aber mit Ehefrau Margarete und beflügelt von Rudolf Steiner einer höheren geistigen Macht, der Anthroposophie. Diese Art Sinnsuche entsprang Morgensterns Unbehagen an seiner Zeit, dem Deutschland Wilhelms II., lag aber wohl auch daran, dass er sich als Kind mit Tuberkulose infiziert hatte, sodass er bis zum Tod mit 43 Jahren mit der Krankheit kämpfte. Aus stillen Fenstern. Wie oft wirst du gesehen aus stillen Fenstern, von denen du nichts weißt? Durch wie viel Menschengeist magst du Gespenstern nur so im Gehen? Der Meilenstein. Tief im dunklen Walde steht er und auf ihm mit schwarzer Farbe, dass des Wanderers Geist nicht darbe, 23 Kilometer. Seltsam ist und schier zum Lachen, dass es diesen Text nicht gibt, wenn es keinen Blick beliebt, ihn durch sich zu Text zu machen. Und noch weiter vorgestellt, was wohl ist er ungesehen, ein uns völlig fremd geschehen, erst das Auge schafft die Welt. Beide Gedichte füllten zwei Semester Philosophie. Bleiben wir besser erst einmal beim Galgenbruder Morgenstern. Der Bund der Galgenbrüder bildete sich 1895. Kurz vorher war der 23-Jährige nach Berlin übergesiedelt und arbeitete für Tageszeitungen und Fachzeitschriften wie die Tägliche Rundschau, die Freie Bühne, den Kunstwart und der Zuschauer. Er hatte dadurch Zugang zu verschiedenen Literatenkreisen, woraus sich dann die Galgenbrüder rekrutierten. Morgenstern war einer von acht. Ab 1895 zogen diese regelmäßig an den Wochenenden auf einen Hügel nahe Potsdam, auf dem einst Hinrichtungen stattgefunden hatten. Morgenstern dazu: Betrachten wir den Galgenberg als einen Lugaus der Fantasie ins Rings. Im Rings befindet sich noch viel Stummes. Vor Ort in nahen Kneipen, aber auch Berliner Destillen, lasen sich die Galgenbrüder ihre Texte vor oder sangen Eigenkompositionen. Die Manuskripte waren zwischen Metallplatten in Form eines Henkerbeils eingebunden. Vor den Vorträgen zelebrierten die Galgenbrüder schön schaurige Rituale, wie das Abschneiden des Lebensfadens oder das Henken und Köpfen kleiner Puppen. Morgensterns Texte waren ursprünglich nicht zur Veröffentlichung gedacht, aber Lesungen in Berliner Kabaretts Überbrettel und Schall und Rauch waren so erfolgreich, dass Morgenstern die Galgenlieder 10 Jahre später, also 1905, zum Druck freigab. Und zum Geleit hieß es: Lass die Moleküle rasen, was sie auch zusammenknobeln, lass das Tüfteln, lass das Hobeln, heilig haltet die Ekstase. Bundeslied der Galgenbrüder. O schauerliche Lebenswirren, wir hängen hier am roten Zwirn, die Unke unkt, die Spinne spinnt und schiefe Scheitel kämmt der Wind. O Gräule, Gräule, wüste Gräule, du bist verflucht, so sagt die Eule. Die Sterne Licht am Mond zerbricht, doch dich zerbrach's noch immer nicht. O Gräule, Gräule, wüste Gräule, hört ihr den Ruf der Silbergäule? Es schreit der Kauz, Pardauz, Pardauz, da tauts, da grauts, da brauts, da blauts. Das Schauerthema Galgen und Geister bestimmte die frühen Texte. Die Galgenbrüder trugen Decknamen wie Gurgel, Jochem oder Verreckerle. Morgenstern selbst hieß Rabenaas. Und als Rabe Ralf geht er daran zugrunde, dass er sich von Kadavern ernährt. Der Rabe Ralf. Der Rabe Ralf will will, hu, hu, dem niemand half, still, still, du, du, als sich allein am Rabenstein will will, still, still, hu, hu. Die Nebelfrau. Will, will, hu, hu, nimm's nicht genau, still, still, du, du. Sie sagt, nimm, nimm, ist nicht so schlimm. Will, will, still, still, hu, hu. Doch als ein Jahr, will, will, hu, hu, vergangen war, still, still, du, du, da lag im Rot der Rabe tot. Will, will, still, still, du, du. Zu den Galgenliedern zählt auch die, wie Morgenstern sie nannte, phonetische Rhapsodie, das große La-Lula. Das große La-Lula. Kroklok wafzi, seminemi, sayokronto prafri plo, bifzi bafzi hulalemi, quasti basti bo. Lalu, 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 lalu. La. Hontraruro miromente, zascu cesruru. Ente pente laiolente klekva puffzi lü, lalu, 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 lalu la. Simmer kankoch massu flempu, silzu zankru krei, mario mardos quempu lempu, siri, suri, sei, lalu, 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 lalu la. Morgenstern sah, so sagt er, seine Mission darin, den Menschen den dumpfen, trübseligen Ernst, in den ihn eine materialistische Gegenwart verstrickt halte, ein wenig aufzulockern, anzubröckeln, nicht ohne weitergehenden Hintersinn. Kluge Rezensenten, wie zum Beispiel Kurt Tucholsky, blieb das natürlich nicht verborgen. Es ist aber auch zu hübsch. Man lacht sich krumm, bewundert hinterher ernster geworden eine tiefe Lyrik, die nur im letzten Augenblick ins Spaßhafte abgedreht ist und merkt zum Schluss, dass man einen philosophischen Satz gelernt hat. Die Galgenpoesie ist ein Stück Weltanschauung. Es ist die skrupellose Freiheit des Ausgeschalteten, Entmaterialisierten, die sich in ihr ausspricht. Ein Galgenbruder ist die beneidenswerte Zwischenstufe zwischen Mensch und Universum, nichts weiter. Man sieht vom Galgenberg die Dinge anders an und man sieht andere Dinge als andere. Der Lattenzaun. Es war einmal ein Lattenzaun mit Zwischenraum hindurchzuschauen. Ein Architekt, der dieses sah, stand eines Abends plötzlich da und nahm den Zwischenraum heraus und baute draus ein großes Haus. Der Zaun indessen stand ganz dumm mit Latten ohne was herum. Ein Anblick grässlich und gemein. Drum zog ihn der Senat auch ein. Der Architekt jedoch entfloh nach Afri und Amerika. Morgenstern schaute sich die Welt genau an. Zeitlebens reiste er, zuerst Familien, später krankheitsbedingt oder aus finanzieller Not unentwegt herum. Mütterlich und väterlicherseits entstammte er einer Malerfamilie. Den Tod der Mutter, sie starb an Tuberkulose, erlebte er mit 9 Jahren. Sie hatte ihren Sohn angesteckt. Bei Christian brach die Krankheit lebensbedrohlich erstmals mit 22 aus und er zwang immer wieder Krankenhaus- und Sanatoriumsaufenthalte. Grundsätzlich kann man ihn wohl als ein einsames, unbehütetes, ja unbehaustes Kind bezeichnen. Im späteren Leben wurden ihm wenige Freunde, Familie. Der Vater heiratete schnell wieder. Christian kam auf ein Internat mit zeitüblicher Prügelstrafe. Schulen und Internate wechselten mehrfach. Zuerst hat mich die Schule zur Unaufrichtigkeit verleitet, sodann hat sie meine Sittlichkeit gefährdet, darauf hat sie mich durch absolute Nichtachtung und Verhöhnung meiner Individualität verbittert und verdüstert, zuletzt hat sie mich tödlich gelangweilt. Die zweite Ehe des Vaters scheiterte, Christian erhielt zur Stiefmutter Kontaktverbot. Dem widersetzte er sich und blieb zeitlebens mit der ersten Stiefmutter in Verbindung. Der Vater heiratete erneut, die zweite Stiefmutter konnte mit dem fantasiebegabten, eigenwilligen Christian nichts anfangen und so schickte ihn der Vater auf eine Militärvorbildungsschule. Christian brach diese Ausbildung bereits nach einem halben Jahr ab. Er ging zurück aufs Gymnasium und versicherte dem Vater, ein gutes Abitur abzuliefern. Am Gymnasium traf er auf Friedrich Kaiser, den späteren Schauspieler, Autor und Komponisten. Beide verband eine weltanschaulich komplizierte, aber lebenslange Freundschaft. Keißler nannte seinen Sohn Christian, Morgenstern wurde Patenonkel. Nach dem Abitur nahm Morgenstern ein Studium der Nationalökonomie auf bei Werner Sombart, einem der ersten deutschen Soziologen, und belegte überdies Jura. Krankheitsbedingt brach er auch diese Studien wieder ab. Von zu Hause erwarte ich überhaupt wenig Verständnis. Ich bin als der einzige Enkel eines reichen Großvaters und als der einzige Sohn eines hochbesoldeten Beamten als armer Teufel auf die Straße gesetzt worden, schreibt er in einem Brief an Kaiser. Das Verhältnis zum Vater, Professor an der Kunstakademie Breslau, war nachhaltig gestört. 14 Jahre lang gab es keinerlei Kontakt, auch keine finanzielle Unterstützung. Trotzdem wirkte der Einfluss der Künstlerfamilie nachhaltig. Seit der Kindheit gewohnte Reisen in die Berge und ans Meer prägten den Jungen in seinem Verhältnis zur Natur, in seiner Anschauung von Welt. Gleichnis. Palmström schwankt als wie ein Zweig im Wind, als ihn Korff befragt, warum er schwanke, meint er, weil ein lieblicher Gedanke, wie ein Vogel, zärtlich und geschwind auf ein kleines ihn belastet habe, schwanke er als wie ein Zweig im Wind. Schwinget noch von der willkommenen Gabe. In Breslau, durch ständiges Kranksein ans Bett gefesselt, las er Nietzsche und nannte ihn die große Antithese seiner Zeit. Nietzsches Kritik der bürgerlich bornierten Gesellschaft kam Morgenstern entgegen und half ihm, seine Bestimmung als Dichter zu erkennen. Und so wurde Nietzsche für den ganz jungen Morgenstern zur ersten Orientierungsfigur. Wenn die Sonne emporsteigt, erwachen die Lerchen. Die Sonne ging auf, da bin ich erwacht, eine Lerche Zarathustras. Im weitgehend unbekannten Gedicht »Die Flamme« nahm Morgenstern das Lebensgefühl Nietzsches auf, dass die vorgefundene Welt zu vernichten und zertrümmern sei, um aus den Ruinen etwas Neues, Großes, Anderes entstehen zu lassen. In den letzten Strophen, worin das lyrische Ich selbst als Flamme spricht, heißt es deshalb: Und irgendwo werde ich wohl Stroh finden und Öl finden und Pulver finden. Das wird eine Lust werden, das wird ein Fest werden. Und wenn ich die Häuser alle zernichte, dann wollen wir mit den Wäldern die Fische in den Flüssen kochen. Und ich will euch hinauftreiben auf die kältesten Berge. Und da droben sollt auch ihr meine Opfer werden, sollt ihr meine Todesfackeln werden. Und dann wird alles still sein. Und dann? Bei Nietzsche hieß es einst, Flamme bin ich sicherlich. Diese zerstörerische Art der Weltbetrachtung entsprach letztlich nicht Morgensterns Wesen. Er suchte einen anderen Weg, um sich aus der materiellen Welt geistig zu befreien, indem er, ebenso an Nietzsche angelehnt, um Selbsterkenntnis ringend mit ihr spielte. Der Zwie. Er war ein wunderlicher Tropf. Er hatte außer seinem Kopf noch einen zweiten Kopf am Knie, weshalb man ihn auch hieß, den Zwie. Zum Beispiel las das Schädelpaar ein Buch im Doppelexemplar, so fand sofort nach jedem Blatt ein Dialog nach Platon statt. Unglaublich und absonderlich. Ein Körper, denkt euch, und zwei Ich, ein Mensch, der selbst sich duzt, ein Mann, der Aug in Aug sich sitzen kann. Zum Spiel mit der Welt gehört in Morgensterns poetischer Logik auch die Entmaterialisierung, also Vergeistigung des Menschen, wie sie bestimmte Figuren charakterisiert, die in der Welt vorhanden und gleichzeitig nicht vorhanden sind, beziehungsweise nicht vorhanden sein wollen, wie zum Beispiel Palmer Kunkel. Muhme Kunkel. Palmer Kunkel ist mit Palm verwandt, doch im Übrigen sonst nicht bekannt, und sie wünscht auch nicht bekannt zu sein, lebst am liebsten ganz für sich allein. Über Muhme Palmer Kunkel drum bleibt auch der Chronist vollkommen stumm. Nur wo selbst sie aus dem Dunkel tritt, teilt er dies ihr Treten treulich mit. Doch sie trabt es jetzt noch nicht ans Licht und sie will es auch in Zukunft nicht. Schon, dass hier ihr Name laut bewahrt, widerspricht vollkommen ihrer Art. Zu dieser Art Geistfiguren gehört auch Korf. Selbst unsichtbar hebt Korf, wo er kann, die Ordnung der Welt auf. Die Korffsche Uhr. Korff erfindet eine Uhr, die mit zwei Paar Zeigern kreist, so damit nach vorn nicht nur, sondern auch nach rückwärts weist. Zeigt sie zwei, somit auch zehn. Zeigt sie drei, somit auch neun. Und man braucht nur hinzusehen, um die Zeit nicht mehr zu scheuen. Denn auf dieser Uhr von Korffen mit dem janushaften Lauf, dazu war sie so entworfen, hebt die Zeit sich selber auf. Die Tag-Nacht-Lampe. Korff erfindet eine Tag-Nacht-Lampe, die, sobald sie angedreht, selbst den hellsten Tag in Nacht verwandelt. Als er sie vor des Kongresses Rampe demonstriert, vermag niemand, der sein Fach versteht, zu verkennen, dass es sich hier handelt. Finster wird's am hellerlichten Tag und ein Beifallsturm das Haus durchweht und man ruft dem Diener Mampe Licht anzünden, dass es sich hier handelt um das Faktum, dass gedachte Lampe in der Tat, wenn angedreht, selbst den hellsten Tag in Nacht verwandelt. Der unsichtbare Korff ist ohne seinen Kompagnon Palmström wiederum nicht zu denken. Und so bilden die beiden ein sich ergänzend geistreiches Gespann, das mit Dingen und Sprache erkundet, was die absurde Welt im Innersten zusammenhält. das böhmische Dorf. Palmström reist mit einem Herrn von Korf in ein sogenanntes böhmisches Dorf. Unverständlich bleibt ihm alles dort, von dem ersten bis zum letzten Wort. Auch von Korf, der nur des Reimes wegen ihn begleitet, ist um Rat verlegen. Doch just dieses macht ihn blass vor Glück. Tief entzückt kehrt unser Freund zurück und er schreibt in seine Wochenchronik wieder ein Erlebnis voll von Honig. Da ist jemand blass vor Glück über das Erlebnis des Nichtverstehens, was unter anderem nichts anderes heißt, als staunen zu können wie ein Kind, dem anfangs auch alle Wörter böhmische Dörfer sind und das sich trotzdem daran erfreut. So auch Morgenstern. Immer wieder staunt er über die Sprache, darin verborgenen Sinn oder Hintersinn und experimentierte mit ihren Möglichkeiten. Der Werwolf. Ein Werwolf eines Nachts entwich von Weib und Kind und sich begab an eines Dorfschullehrers Grab und bat ihn, bitte beuge mich. Der Dorfschulmeister stieg hinauf auf seines Blechschilds Messingknauf und sprach zum Wolf, der seine Pfoten geduldig kreuzte vor dem Toten. Der Werwolf, sprach der gute Mann, des Wesswolfs, Genitiv, sodann. Dem Wemwolf, Dativ, wie man's nennt, den Wenwolf, damit hat sein End. Dem Werwolf schmeichelten die Felle, er rollte seine Augenbälle, indessen bat er, füge doch zur Einzahl auch die Mehrzahl noch. Der Dorfschulmeister aber musste gestehen, dass er von ihr nichts wusste. Zwar Wölfe gibt's in großer Schar, doch wer gibt's nur im Singular? Der Wolf erhob sich tränenblind, er hatte ja doch Weib und Kind. Doch da er kein Gelehrter eben, so schied er dankend und ergeben. Gruselett, der Flügelflagel gaustert durchs Viravuroholz. Die rote Fingur plaustert und grausig gutzt der Golz. So viel Fantastisches und Gruseliges, es wird Zeit für etwas sehr Wirkliches. Das Knie. Ein Knie geht einsam durch die Welt. Es ist ein Knie, sonst nichts. Es ist kein Baum, es ist kein Zelt, es ist ein Knie, sonst nichts. Im Kriege ward einmal ein Mann erschossen um und um. Das Knie allein blieb unverletzt, als wär's ein Heiligtum. Seitdem geht's einsam durch die Welt. Es ist ein Knie, sonst nichts. Es ist kein Baum, es ist kein Zelt. Es ist ein Knie, sonst nichts. Nun ja, mit dem Wirklichen ist das halt so eine Sache. Man kann sich Wirklichkeit auch schaffen. Manche sagen, man muss das. Und sie, die Wirklichkeit dann auch mit selbst geschaffenen Wesen bevölkern, zum Beispiel mit dem berühmten Nasobem. Das Nasobem. Auf seinen Nasen schreitet ein Heer, das Nasobem. Von seinem Kind begleitet, es steht noch nicht in Bremen. Es steht noch nicht in Meier und auch im Brockhaus nicht. Schreitet, wie schon gesagt, seitdem Inzwischen werden in Meyers Konversationslexikon und im Brockhaus Nasobeme oder Nasenschreitlinge in langen Artikeln beschrieben, zum Beispiel die viereckige Nase, auf der sich das braun- bis goldbraune und scheue Tier sehr bequem fortbewegt. Augen dunkel bis nachtbraun, Ohren und Schwanz nach außen unsichtbar. Hinterläufe etwas stärker entwickelt, Höhe bis 80 cm, davon die Höcker rund 20%. Wie hat man sich einen nach außen unsichtbaren Schwanz vorzustellen? Na, machen Sie sich selbst ein Bild. Übrigens frisst das Nasobeben gerne junge Tasselwürmer und es hat keine natürlichen Feinde. Letzteres trifft ebenfalls auf das Mondschaf zu. Das Mondschaf. Das Mondschaf steht auf weiter Flur und harrt der großen Schuhe. Das Mondschaf. Das Mondschaf rupft sich einen Halm und geht dann heim auf seine Alm. Das Mondschaf. Das Mondschaf spricht zu sich im Traum, ich bin des Weltalls dunkler Raum. Das Mondschaf. Das Mondschaf liegt am Morgen tot. Sein Leib ist weiß, die Sonne ist rot. Das Mondschaf. Für Galgenkinder hat Morgenstern diesen Prozess noch einmal in Form eines Liedes gefasst. Galgenkinds Wiegenlied. Schon gesagt, die fantastische Welt, in die Morgenstern sich immer wieder begibt, ist bevölkert mit Tieren, realen und erfundenen. Das ästhetische Wiesel. Ein Wiesel saß auf einem Kiesel, inmitten Bachgeriesel. Wisst ihr weshalb? Das Mondkalb verriet es mir im Stillen, das raffinierte Tier tat's um des Weins willen. Der Sündflug. Als schauerlich und grausenvoll die Sündflut um die Berge schwoll, kam noch im siebten Moment ein junger Floh herzugerannt. Doch da das obligate Paar von Flöhen schon im Kasten war, so musste Noah ihn bestimmen, ins nasse Grab zurückzuschwimmen. Von Eifer gleichfalls protestierten die beiden, die bereits logierten, weil, riefen sie, besonders er, ein Dritter nicht gestattet wäre. Der Sündfloh, denn er war es, blieb, auch schon verborgen wie ein Dieb, und zwar trotz Jahren in der Höhe von einem der zwei beiden Flöhe. Von welchem braucht man nicht zu sagen. Doch ward hier durchaus Fortzeittagen das Dreieck, von dem Ibsen schreibt, der Neuzeit wieder einverleibt. Mit diesem alttestamentarischen Dreiecksverhältnis spielt Morgenstern auf Ehedramen aus der Feder Ibsens an. Aber wie kam er auf Ibsen? Er brauchte Geld. Da er bereits Strindberg aus dem Französischen übersetzt hatte, pries er sich nun als Übersetzer aus dem Norwegischen an, obwohl er die norwegische Sprache keineswegs beherrschte. Der nun 26-Jährige unterzeichnete nichtsdestotrotz 1897 einen Vertrag mit dem S. Fischer Verlag, Werke Henrik Ibsens betreffend. Von Mai 1898 bis Herbst 1899. bereiste Morgenstern dann Norwegen, hauptsächlich zum Erlernen der Sprache. Und bei diesen Aufenthalten lernte er Ibsen kennen und schätzen, und Ibsen schätzte wiederum Morgenstern. Dieser übersetzte nicht nur dessen Dramen und Gedichte, sondern gab auch Ibsens Werke heraus, was Ibsen übrigens überaus gut gefiel. Geld zum Leben für krankheitsbedingte Reisen und Sanatorien brachte neben der Übersetzertätigkeit ab 1903 auch seine Arbeit als Redakteur der Zeitschrift Theater, worin er auch Stücke rezensierte und später als freier Lektor im Verlag von Paul Kassierer. Er versuchte sich auch an Dramatischem, sah jedoch schnell, dass das nicht sein Metier war und schuf stattdessen weitere lyrische Kleinodien. Der Traum der Magd. Am Morgen spricht die Magd ganz wild: Ich habe heute Nacht ein Kind gestillt, ein Kind mit einem Käs als Kopf und einem Horn am Hinterschopf. Das Horn, oh denkt euch, war aus Salz und ging zu essen, und dann Hals. Halt's Maul, so spricht die Frau, und geh an deinen Dienst, Cecilie. Cecilie. Cecilie soll die Fenster putzen, sich selbst zum Gram, jedoch dem Haus zum Nutzen. Durch meine Fenster muss man, spricht die Frau, so durchsehen können, dass man nicht genau erkennen kann, ob dieser Fenster Glas, Glas oder bloße Luft ist. Merkt ihr das? Cecilie ringt mit allen Menschen Waffen, doch Ähnlichkeit mit Luft ist nicht zu schaffen. Zuletzt ermannt sie sich mit einem Schrei und schlägt die Fenster allesamt entzwei. Dann säubert sie die Rahmen von den Resten, und ohne Zweifel ist es so am besten. Sogar die Dame spricht zunächst verdutzt: So hat Cecilie ja noch nie geputzt. Doch alsobald ersieht man, was geschehen, und sagt einstimmig: Diese Magd muss gehen. Zum Thema Herrschaft und Knechtschaft kann Morgenstern aber auch ganz anders. Mägde am Sonnabend. Sie hängen an die Leiste, die Teppiche, klein und groß. Sie hauen im Geiste auf ihre Herrschaft los. Mit einem wilden Behagen, mit wahrer Berserkerblut, für eine Woche voll Plagen kühlen sie sich den Mug. Sie hauen mit splitternden Rohren im infernalischen Takt. Die vorderhäuslichen Ohren nehmen davon nicht Akt. Doch hinten jammern, zerrissen im Tiefsten, von Hieb und Stoß die Läufer, die Perserkissen und die dicken deutschen Plümos. Morgenstern bedachte nicht nur das Personal und dessen Verhältnisse, sondern gab auch sehr alltäglichen Gegenständen poetisch die Ehre. Das Hemd. Kennst du das einsame Hemd? Flattertata, flattertata. Des Trug ist Bass verdämmet, flattertata, flattertata. Es knattert und rattert im Winde, Winderudei, Winderudei. Es weint wie ein kleines Kind, Winderudei, Winderudei. Das ist das einsame Hemmet. Die Unterhose. Heilig ist die Unterhose, wenn sie sich in Sonn und Wind frei von ihrem Alltagslose auf ihr wahres Selbst besinnt. Fröhlich, ledig der Blamage steter Souteränität, wirkt am Seil sie als Staffage wie ein Segel leicht gebläht. Keinen Tropus ihr zum Ruhme spart des Malers Kompetenz, preist sie seine treueste Blume Sommer, Winter, Herbst und Lenz.
Thank you.
fantasievolle, witzige Poet, Wortverdreher, Sprachkünstler und Erfinder surrealer Welten, war auch ein scharfer Beobachter und Kritiker seiner Zeit, der wilhelminischen Ära. 1905 schrieb er an den Journalisten und Schauspieler Maximilian Harden: Es ist vielleicht nicht wertlos festzustellen, wie sich in all diesen letzten Jahren der Charakter unserer ganzen Politik enthüllt hat. Er scheint zugleich der Charakter des neuen Reiches und lautet in zwei Worten, die gesagt werden müssen: Servilität und Grobheit. Und ein Jahr später, 1906, die Europa bevorstehenden Gräuel ahnend, schreibt er: Ich weiß, dass ich nicht mehr zu den gefallenen Soldaten hinzufallen brauche, da ich schon in ihnen gestorben bin und alles erlitten habe, was sie erlitten haben. Ich bin der, welcher schoss, welcher fiel und der, welcher über beide nachdenkt. Diese kritischen Töne schlagen sich auch in der Lyrik nieder. Steine statt Brot. Ja, wenn die ganze Siegesallee aus Mehl gebacken wäre, das wäre eine gute Idee, auf Ehre. Man spräche zum Hungernden: Iss dich rund, dein Landesvater will es, an Otto dem Faulen, an Sigismund, an Cicero, an Achilles. Zu Dank zerflösse bei Arm und Reich des Missvergnügens Wolke, es wäre geholfen auf einen Streich dem ganzen deutschen Volk. Ein Loblied sänge der deutsche Geist, vom Pregel bis zum Rheine. Gib Kunst, o Fürst, die nährt und speist, gib Brot, o Fürst, nicht Steine. Zu guter Letzt, Palmer Kunkel naht die Frage, was zum Kriegsproblem sie sage. Längst im Innersten entschieden, wünscht sie allen Menschen Frieden. Doch sie weiß zugleich, auf Erden sind die Menschen erst im Werden. Ringsum ungeheure Horden wollen noch das große Morden, sind noch ganz durch Leidenschaftet, noch vom Geist zu schwach durchkraftet, müssen erst noch lange reifen, ehe sie Gott und sich begreifen. Morgenstern war im vollkommenen Sinn des Wortes von Kindheit an ein Unbehorster. Mein Wohnungsideal ist das Zelt, sagte er. In Freund Keislers Nachruf steht: Er war kein Mensch der Häuslichkeit. Er wollte und konnte nicht bleiben. Ich sah ihn einmal mit tiefer innerer Abwehr vor der Unterzeichnung eines einjährigen Mietvertrages stehen. Es waren nur zwei einfache Zimmer, an die er sich bloß für ein Jahr binden sollte. Aber es waren nicht die Zimmer. Es war nicht das Materielle, nicht der Ort, der Band, es war das sich binden sollen selbst, das sein Wesen im tiefsten erschreckte. Erklärungsversuche für diese Bindungsangst, ähnlich wie bei Kafka übrigens, gibt es viele. Die häufigen Ortswechsel in der Kindheit, das jahrelange Zerwürfnis mit dem Vater, die Erfahrung seiner Abhängigkeit von der Krankheit, das nervöse Fragen nach dem Sinn seines Lebens. Ich bin mir selbst ein unbekanntes Land und jedes Jahr entdecke ich neue Stege. Bald wandle ich hin durch meilenweiten Sand und bald durch blütenquellende Gehege. So oft mein Ziel im Dunkeln mir entschwand, verriet ein neuer Stern mir neue Wege. 1908 ist es soweit. In einem Südtiroler Kurort mit Blick auf die majestätischen Dolomiten lernt er eine Frau kennen. Margareta Gosebruch von Lichtenstern, eine begeisterte Anhängerin Rudolf Steiners. Im März 1910 heiratete er sie. Sie wird bis zu seinem Tod an seiner Seite bleiben und sich danach um das Andenken an ihn und sein Werk kümmern. Kurz nach der ersten Bekanntschaft und der ersten Trennung schrieb er ihr: Meine Liebe muss sein Schicksal, nicht nur mir selber, von mir selbst geschicktes. Das Unabänderliche muss ich fühlen und nicht bloß in Morgen- und Abendstunden der Sehnsucht. Wenn du nun aber doch diese meine ganze Liebe sein solltest, all in der Tiefe, wie ich Liebe verstehe, dann wärst du freilich meine erste wie meine letzte Liebe. Kreisten schon die frühen Dichtungen Morgensterns immer wieder um die großen Sinnfragen nach Leben und Tod, nach dem Verhältnis des Menschen zur Welt, der Beziehung von Materie und Geist, so erhält diese Disposition durch die Begegnung mit Rudolf Steiner eine neue Dimension. Denn für Morgenstern scheint dieses Zusammentreffen eine Art Erweckungserlebnis gewesen zu sein. Er reist Steiner zu dessen Vorträgen bis nach Norwegen und Ungarn hinterher. Steiner ist anscheinend die Orientierungsfigur gewesen, nach der er sein ganzes Leben lang gesucht hatte. Dessen Geisteswissenschaft, die sich aus christlichen, buddhistischen, esoterischen Quellen speist, schien eine Antwort auf Morgensterns Suchen zu sein. Er widmet ihm eine Gedichtsammlung mit dem bezeichnenden Titel »Wir fanden einen Pfad«. An den anderen. Ich hatte mich im Hochgebirg verstiegen, die Felsenwelt um mich, sie war wohl schön, doch konnte ich keinen Ausgang mehr ersiegen, noch einen Aufgang nach den dichten Höhen. Da traf ich dich, in ärgster Not, den anderen. Mit dir vereint gewann ich frischen Mut. Von neuem hob ich an, mit dir zu wandern, und siehe da, das Schicksal war uns gut. Wir fanden einen Pfad, der klar und einsam empor sich zog, bis wo ein Tempel stand. Der Steig war steil, doch wagten wir es gemeinsam, und heute noch helfen wir uns Hand in Hand. Mag sein, wir stehen an unseres Lebens Ende noch unter dem Ziel. Genug, der Weg ist klar. Dass sie uns trafen, war die große Wende. Aus zwei Verirrten ward ein wissend Paar. Als er für den Pieper Verlag 1913 eine autobiografische Notiz einsenden sollte, notierte er zunächst die wichtigsten Daten meines Lebens. Geburt, Tod der Mutter, Friedrich Kaisler, Nietzsche, meine Frau, Rudolf Steiner. Christian Morgenstern ist angekommen. Diesem Gefühl kann auch die Krankheit, die ihn immer länger ins Bett fesselt, nichts anhaben. Wenige Wochen vor seinem Tod, im Januar 1914, schreibt er an eine Anhängerin: Gewiss, ich bin seit 20 Jahren leidend, aber so paradox es klingen mag, es sträubt sich alles in mir, von irgendjemandem als krank empfunden zu werden. Denn ein Gefühl wirklichen Krankseins ist bisher meiner noch nicht Herr geworden, trotz allem, und wird es hoffentlich auch nie werden. Ich möchte den Satz aufstellen, kein wahrhaft freier Mensch kann krank sein. Ich erinnere mich jugendlicher Überschwangzeiten, wo mir umgekehrt die ganze Welt krank schien. Nun bin ich milder geworden, im Innersten mitleidend, aber wahrhaftig nicht mit krank. Silvester 1913 wohnte er in Leipzig bei einer Rezitation seiner Gedichte bei. Rudolf Steiner moderiert den Abend und Morgenstern ist tief bewegt, glaubt, den schönsten Tag seines Lebens erlebt zu haben. Danach geht es über München, wo der Arzt, den er aufzusuchen pflegt, der nicht anwesend ist, nach Arco in Tirol. Der Arzt des Sanatoriums verweigert dieses Mal die Aufnahme des Kranken. Die nächste Station ist Gries, wo man Morgenstern ebenso wenig aufnehmen will. Margareta gelingt es, ihn wenigstens für einige Tage dort unterzubringen. Sein Zustand verschlechterte sich aber zusehends, sodass er nach kurzer Zeit das Sanatorium doch verlassen muss. Schließlich findet sich in Untermais bei Meran die Frau Ludwigowska, die dem Sterbenden Unterkunft gewährt. Am 31. März 1914 stirbt Christian Morgenstern mit nur 43 Jahren. Seinen Nachruf endet der Freund Friedrich Kaisler mit den Worten: Ich habe keinen Feind von ihm kennengelernt. Morgensterns letzter Wunsch ist ein Gleichnis. Denkmalswunsch. Setze mir ein Denkmal, Scheer, ganz aus Zucker, tief im Meer. Ein Süßwassersee, zwar kurz, werd ich dann nach meinem Sturz. Doch so lang, dass Fische 100 nehmen einen Schluck verwundert. Diese ist in Hamburg und Bremen dann des Menschen Mund. Wiederum in eure Kreise komm ich so auf gute Weise, während wär ich Stein und Erz, nur ein Vogel seinen Sterz, oder gar ein Mensch von Wert seinen Witz auf mich. Thank you.
Sie hörten die Aufzeichnung einer Westend-Veranstaltung aus der Reihe Capriccioso, Lesung und Musik, in diesem Falle ohne Publikum. Der Rezitato des Abends stellte Ihnen den Dichter Christian Morgenstern, dessen Werk, aber auch dessen Biografie vor. Begleitet wurde Stelio Eleftherakis dabei von Claudia Giese, Flöte, Gesang und Perkussion und Thomas Krischan, Akkordeon. Bis 21 Uhr bleibt uns noch etwas Zeit, da hören wir Claudia Giese und Thomas Krischan noch einmal, und zwar zusammen mit dem Cellisten Pablo Ortega. Die drei bilden das musikalische Projekt Hope Goes Fishing. Das ist poetische Musik angesiedelt irgendwo zwischen Folk, Pop und Jazz. Und wir hören nun den Titel How I Wish.
How I wish we all could stick together with humanity, with hope and trust and a beautiful open mind.
So leave no one behind, leave no one behind. Hey, 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 hey. Thanks to silent people and wait for the slow ones. Only together with that we want, we can be colorful and diverse.
How I wish we all could stick together with humanity, with hope and trust and a beautiful open mind.
So leave no one. No one behind. Hey, 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 hey. I imagine there's no more violence, no hunger, no oppression, no injustices. How much joy and inspiration, how much happiness would be possible if everyone could really feel free. Let's start showing compassion with solidarity. We can support each other. We will get closer worldwide if we have equal rights and walk side by side with love and respect.
How I wish we all could stick together with humanity, with hope and trust and a beautiful open mind.
So leave no one behind, leave no one behind. Hey, 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 hey.
How I wish we all could stick together with humanity, with hope and trust and a beautiful open mind.
So leave no one behind, leave no one behind.
How I wish we all could stick together with humanity, with hope and trust and a beautiful open mind.
So leave.
Behind.
Das war der Titel How I Wish vom Trio Miss Hope Goes Fishing. Und das sind Claudia Giese Gesang, Thomas Krishan Akkordeon und Pablo Ortega Cello. Wenn Sie mehr über dieses Projekt erfahren möchten, dann gehen Sie einfach auf die Seite www.misshopegoesfishing.de und Miss Hope Goes Fishing in einem Wort. Und wenn Sie sich über das Programm und die Angebote der Kulturwerkstatt Westend informieren möchten, so nutzen Sie unsere Homepage. Die lautet www.westend-bremen.de. Ihnen noch einen schönen Abend. Sendeverantwortlich verabschiedet sich Windy Jakob.